Dazu sage ich mal was. Die Decke blättert ab von der, die Farbe blättert ab von der Decke, wollte ich sagen. Das sieht mega witzig aus.
Sehr charmant.
Voll geil.
Als hätte man es so geplant.
Schon, oder?
Wow.
Das hätte ich auch gern so in meiner Wohnung. Wie macht man das? Wie kriegt man diesen Effekt hin?
Wahrscheinlich einfach lange nicht renovieren.
Genau. 1000 Jahre da wohnen und immer was Feuchtes reinstellen.
Das waren die Deko-Tipps von Winkewohl.
Ja, genau. Noise is back, alright.
Hallo ihr Noise und herzlich willkommen zur Noise November Show. Ja, traut euren Ohren, die Noise November Show ist zurück, sie ist back und geht so schnell auch nicht mehr weg. Zumindest ist das der Plan. Man verzeihe mir das kleine trashige Hommage an die Backstreet Boys Intro, aber ich konnte nicht widerstehen und die Gelegenheit war noch nie so günstig wie heute, euch das unterzujubeln. Ein Gruß geht raus an alle Kinder der 90er. Ja, es ist tatsächlich wahr. Der Podcast ist zurück. Ich bin in letzter Zeit sehr oft gefragt worden, hey Joyce, was ist jetzt eigentlich mit dem Podcast? Geht der weiter? Die letzte Folge ist ja schon voll lang her. Und ich muss tatsächlich zugeben, ich habe die Noise November Show sträflich vernachlässigt. Es war dann wirklich so, dass der Song des Monats halt wirklich ultra viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und dass ich es auch wirklich nicht geschafft habe, meinen Kalender zu koordinieren mit dem Kalender von Gästen, die ich mir eigentlich einladen wollte. Und ja, ein Podcast, der quasi daraus besteht, dass ich mich mit anderen Künstlern und anderen Leuten unterhalte, den dann die ganze Zeit solo zu machen, ergibt ja dann irgendwie auch nicht so richtig Sinn. Aber jetzt ist es soweit, die Show ist zurück, heute auch wieder mit Gast und ja, es ist einfach herrlich. An alle, die vielleicht zum ersten Mal einschalten oder aus Zufall hier drüber gestolpert sind, herzlich willkommen. Mein Name ist Joyce November, ich bin Singer-Songwriterin, wahlbeheimatet in Erfurt. Und ja, mache diesen kleinen Podcast eigentlich ursprünglich mal als Corona-Hobby. Dann kam ein anderes Corona-Projekt und der Podcast wurde vernachlässigt. Das war der kleine Recap. Und jetzt ja, ist der Podcast zurück. Vielleicht ein kleiner Abriss, was in letzter Zeit bei mir so passiert ist. Zum einen habe ich das Song des Monats-Projekt fertiggestellt. Ich habe im Mai den letzten Song aufgenommen. Mehr ist es nicht. Und ja, das war der 12. Song. Ich habe ja gesagt, ein Jahr lang mache ich das Projekt von Juni 2020 bis Mai 2021. 12 Monate, 12 Songs. Ich bin sehr stolz auf die Form, die das Projekt angenommen hat. Und dass es auch alles immer tatsächlich im jeweiligen Monat fertig geworden ist. Wen das interessiert, der kann gerne mal gucken. Bei Spotify gibt es zum Beispiel die Song des Monats Playlist. Da findet ihr alle Songs. Natürlich auch bei YouTube das Videotagebuch, was ich zu jedem Song gemacht habe. Und auch das entsprechende Musikvideo. Falls ihr da mal reinhören möchtet und das noch nicht getan habt. Genau, im Mai ist der letzte Song fertig geworden. Dann dachte ich so, hey, 12 Songs ergeben eigentlich ein Album. Und weil ich schon öfter gefragt worden bin, ob es quasi auch Vinyl-CDs? Nee, also ob es quasi auch Schallplatten gibt von mir, ich das immer verneinen musste, dachte ich, hey, eigentlich war die Gelegenheit noch nie so günstig wie jetzt. Und habe ein Crowdfunding ins Leben gerufen, um eben so eine Vinyl realisieren zu können. Das Crowdfunding-Projekt ist sehr erfolgreich zu Ende gegangen bei Startnext mit 108% der Funding-Summe. Das heißt, die Schallplatte kann realisiert werden. Ich habe mich tierisch gefreut. Vielen Dank an alle, die das unterstützt haben, das Projekt. Was die Schallplatten selber betrifft, muss ich euch leider noch ein bisschen um Geduld bitten. Wir sind da gerade in den finalen Zügen, was sozusagen nochmal die Drucksachen anbelangt, was ein Vinylmaster anbelangt. Und dann ist es tatsächlich leider auch so, dass die Produktionszeiträume für Schallplatten unfassbar lang sind momentan. Ich glaube, es ist so eine Kombination aus erhöhter Nachfrage und ja, pandemiebedingter Rohstoffknappheit scheinbar, weil die meistens nicht unter 5 Monaten angegeben sind, also egal, wo man sich da umschaut. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich auch knapp mit der Schallplatte unterm Weihnachtsbaum. Ich bemühe mich natürlich, das schnellstmöglich für euch umgesetzt zu kriegen. Aber ich kann natürlich da auch die, wie sagt man so schön, die Gesetze des Marktes nicht ausheben. Es sei denn, einer von euch ist irgendwie privater Vinyl-Schallplattenhersteller und presst die schnell und einfach in seinem Keller und sehr gut und kann mir da einen guten Deal machen. post@joycenovember.de. Freue ich mich über E-Mails. Ansonsten, wie gesagt, ich bin dran und hoffentlich auch zeitnah. Aber es wird tatsächlich leider noch eine Weile dauern, aber dann umso schöner sein. Was habe ich noch gemacht? Ich habe sehr viel live gespielt. Ich hatte das große Glück, dass ich tatsächlich einige Konzerte spielen konnte seit Mai. Ich glaube so 10 oder 11 Stück. Zum Teil auch in neuer, cooler Besetzung. Ich habe viele jetzt im Duo gespielt mit Johannes Hille an der Trompete Und zum Beispiel auch im Künstlergarten Weimar ein sehr schönes Trio-Konzert mit Trompete und noch einem Kontrabass dazu. Sehr, sehr schön. Und das sind auch Konstellationen, in denen ich in Zukunft auf jeden Fall noch öfter spielen werde. Das heißt, es lohnt sich immer, mal vorbeizukommen bei einem Joyce November-Konzert. Ist immer mal anders, immer neu und immer so schön. Also für mich zumindest. Ja, ich habe ja schon gesagt, kein Podcast ohne Podgast war immer so mein Ziel. Und ich freue mich sehr, dass ich heute zum Relaunch wieder mit einem Interviewgast bzw. einer Interviewgästin sozusagen aufwarten kann. Und zwar wird heute zu Gast sein Wenke Wollny, die Sängerin der Band Karl die Große. Ein Interview, über das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Das sollte eigentlich stattfinden im Rahmen der Deep-Hop-Tage. Die haben vor ungefähr 2 Wochen stattgefunden in Weimar. Da gab es eben ganz viele verschiedene Workshops und Panels rund um das Thema Musik und Musikwirtschaft. Und auch ganz viele Konzerte. Die Landesjugend Big Band hat gespielt zum Beispiel, was ich ziemlich, ziemlich cool fand. Die Band Noé aus Berlin und eben Karl die Große haben dort auch gespielt. Wir wollten eigentlich an dem Abend auch das Interview machen. Das hat sich dann alles aus Zeitgründen nicht so ergeben. Aber die Band hat am nächsten Tag nochmal in Erfurt gespielt, im schönen Kulturquartier. Und da haben wir uns dann nochmal getroffen und uns ein bisschen unterhalten. Es war sehr lustig, weil wir waren in so einer Art Nebenraum vom Kulturquartier. Und wer das Kulturquartier vielleicht kennt, der weiß, dass es ein Gebäude ist, das sowieso einen ganz besonderen Charme hat. Und wir saßen in so einer Art Abstellraum voller Requisiten. Hinter mir stand so ein, ich weiß auch nicht so richtig, was es war. Es sah aus wie so ein Richter mit Perücke. Und über uns hat sich schon die Decke aufgelöst. Es war sehr, sehr lustig und war ein sehr, sehr schönes Gespräch, das ihr jetzt gleich zu hören bekommt. Vielleicht vorher noch kurz ein paar Worte zur Band. Karl die Große ist eine Band aus Leipzig. Die machen Pop mit Songwriter-Elementen. Zum Teil liest man auch Jazz-Pop oder auch Indie-Pop. Ist ja immer ein bisschen schwierig, das so konkret in Schubladen zu stecken. Darum wird es unter anderem auch in dem Interview gehen. Und ja, die haben jetzt im Februar 2021 ihr neues Album veröffentlicht mit dem Titel »Was, wenn keiner lacht?« Und nicht nur darüber haben wir uns unterhalten, sondern auch über Musik machen, über Songwriting und über Balkonpflanzen. Viel Spaß! So, einen wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns heute hier im Kulturquartier in Erfurt. Und zu Gast bei mir ist Wenke Wollny, die Sängerin von Karl die Große.
Hallo!
Guten Tag. Wirst du oft für eine Solokünstlerin gehalten eigentlich?
Ja. Aber immer weniger tatsächlich. Also am Anfang war das immer die Sache, dass alle gesagt haben, mit dem Bandnamen kriegen wir das nicht durch, dass wir so eine Band sind. Mhm. Und das werden die Leute immer mit mir verbinden, was auch irgendwie okay ist, weil ich auch Karl bin. Und aber genau, jetzt mit dem letzten Album ist ziemlich viel über uns als Band aus Leipzig berichtet worden. Das war ganz schön, dass das jetzt sich das Kollektiv durchgesetzt hat.
Sehr gut. Dann muss ich natürlich zuerst die Frage stellen, die alle Bands und Künstler immer hassen, aber die trotzdem irgendwie immer angebracht ist. Wie seid ihr eigentlich auf den Bandnamen gekommen?
Ich hasse die Frage gar nicht. Ich finde nur meine Antwort immer so langweilig. Der Keyboarder aus unserer Band, der Simon, der kommt aus Oberbayern und da gibt es das Karwendelgebirge. Und mein Name ist ja eigentlich Wenke und er hat mich immer Karwenkel genannt. Und Karl ist mein Spitzname und mit 2,5 Zentimeter Abstand bin ich auch die Größte in der Band und der Rest ist mit unserem ersten Gitarristen und einer Runde in der Bar entstanden und irgendwie mochten wir es ganz gerne. Und ja, mittlerweile, mein Mitbewohner hat damals gleich zu mir gesagt, oha, da kannst du dich auf viele Feminismusfragen gefasst machen. Und mittlerweile finde ich das auch gar nicht mehr schlimm, wenn Leute das da verankern. Und wir haben jetzt tatsächlich ziemlich viele Post bekommen von Fans mit Kindern, die jetzt, wenn Karl der Große in den Nachrichten ist, immer sagen, hä, was heißt doch Karl die Große? Das finde ich schon wieder ziemlich cool.
Das ist wirklich lustig. Das ist eine gute Antwort. Ja. Also da brauchst du keine, okay. Also, die ist überhaupt nicht langweilig, ist eine gute Geschichte.
Schön.
Ja, Feminismusdebatte ist natürlich auch, wir haben es gestern auch diskutiert, wie vielleicht als Musikerin, wie empfindest du das so, in das Thema Gleichberechtigung
in der Musik?
In der Musikbranche?
Ich empfinde das erstmal so, dass sich da gerade in den letzten 3 Jahren super viel tut und ich habe auch das Gefühl, dass, also ich habe das selber früher nicht so wahrgenommen, weil ich auch in diesem Apparat so drin war und mir viele Sachen nicht aufgefallen sind. Also ich habe früher auch von mir als Musiker und als Sänger gesprochen und da hat dann unser Gitarrist zum Beispiel oder ein paar Freunde mich darauf hingewiesen, dass man ja auch Sängerin sagen könnte. Und da gibt es halt einmal diese ganzen Sprachsachen, die ich super interessant finde und dann finde ich auch, dass gerade sehr viele Bands in meinem Umfeld die Aufmerksamkeit darauf haben, irgendwie das gleichberechtigt zu gestalten. Und dann gibt es noch große Festivals, bei denen man sich jedes Jahr denkt, oha, was ist da los? Wie kann es sein, dass da nur zwei Künstlerinnen eingeplant werden? Und trotzdem habe ich gerade so ein grundauf gutes Gefühl, weil viele meiner Vorbilder in der Musik sind auch weiblich und ich habe das Gefühl, die machen eh so krass ihr Ding auf so einem qualitativ hohen Level, dass ich glaube, dass sich das eh durchsetzen wird, ohne dass man da, also das ist eine Bewegung. Ich glaube, da passiert voll was.
Ja, empfinde ich auch so. Wer sind deine musikalischen Vorbilder?
Zurzeit, also schon die letzten Jahre höre ich sehr viel Sophie Hunger und mag da total gern, also auch in der ganzen Band sind wir da mal gespannt auf die neuen Alben, weil die einfach eine wahnsinnig tolle Songwriterin ist und ich das jetzt auch mittlerweile so spannend finde, die macht sich immer so Konzepte für jedes Album, was den Sound angeht und mit so einer Aufgabe, das finde ich total inspirierend. Und ja, da gibt es so viele Frauen, denen ich folge, die so keine Kompromisse gefühlt eingehen und da gibt es dann noch Billie Eilish natürlich und Noga Eres höre ich gerade viel, Cat Frankie mit ihrem letzten Album, genau, das sind so ein paar Leute. Mhm.
Also bei eurem letzten Album war es ja soundlich auch so, dass es irgendwie, also es wirkte auch soundlich sehr stringent.
Oh, schön, dass du das so empfindest.
War so mein Höreindruck.
Ich habe das Konzept, haben wir dann hinterher noch ein bisschen gebogen, deswegen.
Okay.
Ja.
Genau, ich schlage einfach den Bogen zurück mal zur Band und zur Musik. Wie würdest du denn eure Musik in einem Satz beschreiben?
Die Frage finde ich noch schlimmer als die Bandnamenfrage.
Können wir auch weglassen.
Nee, gar nicht. Wie würde ich unsere Musik in einem Satz beschreiben? Ich würde sagen, wir machen deutschsprachige Popmusik mit modernen Sounds, Elektronik und Sprechgesang-Momenten. Und Singer-Songwriter ist auch dabei. Das war ein langer Satz. Genau, also ja, tatsächlich, ja, ich würde es einfach erstmal zu Popmusik einordnen und dann können alle Leute sich überlegen, ob das in ihre Popmusikwelt passt.
Auch das war eine sehr gute Antwort. Ich finde sowas immer total schwer, in Schubladen Sachen reinzustecken, ist echt immer kompliziert.
Ja.
Und dann soll man es ja auch gar nicht in Schubladen packen, weil meistens ist es ja gar nicht so interessant, wenn Sachen direkt in eine Schublade passen.
Ja, und deswegen. Ich finde halt auch, also Popmusik zum Beispiel macht ja bei vielen halt im Kopf so bunt und man verbindet bestimmte KünstlerInnen aus den letzten Jahrzehnten damit und ich habe auch das Problem, genau, wir werden zum Beispiel oft noch nach Jazz einsortiert, weil wir halt alle das studiert haben. Und für mich hat unsere Musik jetzt gar nichts mehr mit Jazz zu tun, außer dass sie vielleicht halt an manchen Stellen mal bricht, aber es gibt auch, also und Überraschungen bereithält. Und ich habe aber das Gefühl, viele gute Popmusik aus den letzten Jahrzehnten, die ich kenne, macht es eh schon. Ne? Also deswegen würde ich das immer gar nicht nach Jazz verorten. Und kann natürlich sein, dass zwei Akkordschritte daherkommen oder so. Mhm. Ja.
Wie war euer Werdegang als Band? Also ihr habt euch übers Studium auch zusammengefunden, oder?
Genau, ich bin nach Leipzig gegangen, eigentlich um Lehramt zu studieren für Gymnasium, Musik und Englisch. Und dann habe ich angefangen, Songs zu schreiben und irgendwie sind mir zwei, drei Leute begegnet, die alle gesagt haben, ey, coole Songs, du singst gut, mach doch mal eine Band. Und damals war ich in meiner großen, lang anhaltenden Clouseau-Phase noch. Und mir war natürlich klar, den habe ich irgendwie mit 16 mal in einem Club gesehen, dass ich so eine Band wie Clouseau brauche mit 1000 Leuten und Posaune. Und dann habe ich einfach in meinem Freundeskreis rumgefragt. Das war sehr schön und ist jetzt 9 Jahre später immer noch voll das krasse Gefühl, was das für eine Familie ist. Genau, und dann hatten irgendwie alle Bock und unser Keyboarder hat Konzerte gebucht. Ich habe Songs geschrieben, dass wir überhaupt erst mal eine Stunde spielen können. Dann wollten Menschen nach dem ersten Konzert sofort eine CD kaufen und wir dachten, ah scheiße, ja, wir brauchen eine CD. Und das, dann ging alles so hoppla hopp und am Anfang, also nee, ist manchmal immer noch so, wir rennen immer so neben dem rollenden Stein und lernen alles dazu, was gerade ansteht.
Ich habe das auch so ähnlich gemacht. Ich habe auch gesagt, ich fange jetzt einfach mal an und dann gucke ich mal, wie es funktioniert. Also so diese Do-it-yourself-Mentalität. Was ich ja schön finde, dass es heutzutage auch geht. Also es wäre ja quasi vor 10, 20 Jahren unmöglich gewesen, die Möglichkeiten, die man heute hat.
Ja, voll.
Einfach selber ganz viel zu machen.
Da muss es da auf jeden Fall, glaube ich, nochmal andere Wege gehen. Und ja, wie du sagst, dieses Do-it-yourself-Unabhängigkeitsding ist was wir total abfeiern, was manchmal super anstrengend und herausfordernd ist. Und wir merken dann trotzdem bei jeder Studiophase und mit jedem Album wieder, es ist so schön, dass wir alle Entscheidungen selber treffen und niemanden vor die Nase gesetzt bekommen. Also vielleicht für alle, die das nicht wissen. Manchmal kriegt man ja so Produzenten oder Produzentinnen vorgesetzt und die biegen dann nochmal ganz schön an der Musik rum. Und das ist sehr schön, dass wir uns die Leute alle selber aussuchen können, mit denen wir arbeiten.
Musikalische Selbstbestimmung.
Ja,
das ist eigentlich immer
genau.
Gut. Das ist ja das, was man auch möchte als Künstler.
Ja, total.
Künstler und Künstlerin. Genau, du bist ja selber auch super musikalisch. Also du spielst ja irgendwie 1000 Instrumente gefühlt. Also ich habe in einem Interview jetzt gehört, dass du irgendwie auch Klarinette spielst und Saxophon.
Ja.
Und ansonsten auf der Bühne sieht man mit Klavier und Gitarre. Hast du irgendwie einen krass musikalischen Background so familiär? Oder wie kommt es, dass du so viele Instrumente spielst?
Gar nicht. In meiner Familie ist sehr viel gesungen worden und ich komme aus einer sehr christlichen Familie und deswegen war dieser mindestens einmal die Woche Kirche und viel Singen schon mal gesetzt. Das kapiere ich jetzt im Nachhinein. Und meine Eltern haben mich so selbstverständlich zur Musikschule geschickt und da ging es mit Klarinette los. Dann war was in der Big Band frei, Saxophon und ja, dann konnte man irgendwo Gitarre lernen. Das hat sich dann alles so nach und nach zusammengepuzzelt. Eben weil ich Lehramt studieren wollte, musste ich auch Klavier lernen. Und das Lehramtsstudium ist halt super cool, weil du ja dann Bandseminare hast und du sitzt mal an jedem Instrument so, ne? Und das macht halt für mich manchmal auch das Gefühl, an jedem Instrument ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber es lässt auch nicht langweilig werden und natürlich ist es gerade, was das Songwriting angeht, finde ich gerade sehr bereichernd, egal an welches Instrument ich mich setze, ob jetzt, jetzt singt ein Chor im Hintergrund, genau, egal ob ich jetzt mit der Stimme anfange oder mit dem Keyboard oder mit Logic oder der Gitarre, passieren natürlich immer andere Songs und das empfinde ich als sehr bereichernd.
Gibt es denn für dich, wo wir es gerade vom Songschreiben haben, so eine Art klassischen Weg der Songentstehung? Also gibt es irgendein Instrument, an dem du bevorzugt schreibst? Also setzt du dich irgendwie mit der Gitarre hin oder ans Klavier? Und wie machst du es mit Texten? Also schreibst du direkt zur Musik oder sammelst du Textfragmente und baust es dann später zusammen? Wie kann man sich das vorstellen, deinen kreativen Prozess?
Sorry, ich bin kurz abgelenkt. Die singen aber sehr schön. Der klassische Weg, also es gibt keinen klassischen Weg, ich probiere immer mehr aus. Aber was immer eigentlich passiert, ist eine Idee ins Handy tippen oder meistens sogar schon einsingen. Also dass man so eine Strophe sich einsingt und dann weiß, ah, hier muss ich dran weiterarbeiten. Und dann gibt es noch die 1000, die man nie anrührt. Und jetzt gab es öfter, letztes Jahr zum Beispiel, ich bin sehr viel Zug gefahren und dann hatte ich halt immer eine MIDI-Leiste mit im Zug und habe halt bei Logic einfach Songs ausprobiert und habe da so kleine Tracks gebastelt und wusste, ah, ich möchte noch über das Thema einen Song fürs Album machen, dann packe ich jetzt den Text da drauf. Das ist noch sehr selten, also eigentlich, wie du sagst, habe ich eine Idee, setze mich entweder ans Klavier oder an die Gitarre und spiele los. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, das hat natürlich einen totalen Einfluss auf die Art der Lieder. Also diese Lieder, die ich mit Gitarre schreibe und dann auch alleine spielen können, sind halt irgendwie viel zugänglicher, glaube ich, als die Sachen, wo ich erst Elektronik am Computer ausprobiert habe und dann irgendwie so halb drüber rappe oder sprechsinge oder wie man es auch immer sagt. Genau.
Gehen dir da auch Sachen verloren? Also ich habe das auch manchmal, dass ich so Sachen quasi direkt aufskizziere und das dann aber trotzdem vergesse und ein halbes Jahr später stolper ich drüber und denke so, ach krass, da war ja was.
Ja, wie du sagst, also tatsächlich, ich merk eigentlich gleich beim Einsingen, was ist die Idee, wo ich mich wieder ransetzen muss und dann gibt es viele Sachen, die sind glaube ich so, die kommen dann eigentlich in den Papierkorb gefühlt. Mir gehen Sachen verloren, wenn ich sie nicht gleich aufnehme. Das habe ich tatsächlich, diesen Ärgermoment, kennst du vielleicht auch,
ja,
wenn
ja,
man
den
dann noch schnell, ich gehe noch schnell einkaufen, dann nehme ich es auf, ah, wie war das Lied? Und dann hat man das Gefühl, jetzt ist einem was Großes durch die Lappen gegangen.
Und man hat in dem Moment das Gefühl, das merke ich mir auf jeden Fall.
Ja,
auf
ja.
jeden Fall merke ich mir die Melodie.
Und ich hatte es auch einmal, dass ich, genau, da, also bei mir passiert es sehr oft beim Fahrradfahren und Spazieren gehen, wenn ich mal kurz so Space im Kopf habe und dann hatte ich kein Handy dabei und dann habe ich auch, irgendein Lied vom letzten Album war das und dann habe ich wirklich diesen Refrain bis zu Hause eine halbe
Den
Stunde
Weg gesungen, ja.
Weil ich dachte, ich darf es auf keinen Fall vergessen.
Ja, das
genau.
Ja,
aber es ist ja auch gut, dass man das über sich lernt.
Absolut, absolut. Jetzt wollte ich dazu noch was sagen, das habe ich jetzt leider vergessen. Ah, es genau kommt so, bestimmt wieder. Es ist wieder weg. Naja, es gibt ja auch diese, habe ich auch, ich weiß gar nicht mehr, wer das mal gesagt hatte, auch irgendein berühmter Songwriter in irgendeinem Interview nach dem Motto, was man sich nicht merkt, braucht man dann auch nicht aufnehmen, weil so gut war es dann nicht.
Ja.
Aber ich habe so das Gefühl, dann, also es gibt so ein paar Songs, wo ich dann denke, wenn ich die nicht aufgenommen hätte, dieses Snippet, wäre wirklich irgendwie, es wäre schade gewesen.
Voll.
Man kann ja dran arbeiten. Es gibt ja einen Grund, dass es so aus dem Nichts kommt. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich fragen wollte. Hast du auch schon so Hits geträumt? Kennst du das, dass man so träumt, man hat jetzt den Song geschrieben und wacht auf und hat alles vergessen? Oder auch singt es schlaftrunken ins Handy, hört sich es am nächsten Morgen an und denkt sich, was?
Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich also zweimal vergessen und einmal habe ich einen krassen Hit geträumt und habe tatsächlich mir dieses Klavierbild gemerkt und mich dann sofort nach dem Aufstehen ans Klavier gesetzt und es war so langweilig und was, warum habe ich gerade gedacht, dass es ein Hit ist, aber ja, kenne ich sehr gut.
Interessant, was in so einem Schlafgehirn dann abgeht, dass man dann denkt so, genau, und es ist quasi so, dass du die Songs schreibst und dann nimmst du die mit in den Proberaum und stellst sie deiner Band vor und ihr arbeitet dran, oder ist es auch so, dass von der Band musikalische Ideen irgendwie so hingelegt werden, so wie, hey, ich habe das coole Keyboard-Riff, wollen wir da was draus machen?
Das ist auch gewachsen. Also tatsächlich bin ich früher mit so ganz, ganz schrägen Vorproduktionen manchmal gekommen oder habe halt so das Lied am Klavier vorgespielt und dann gesagt, ich habe alles genau im Kopf, die Posaune spielt das und habe denen das so vorgesungen. Und dann hat der Keyboarder und der erste Gitarrist der Band haben mir dann ein MIDI-Kabel geschenkt, damit ich mal Sachen vernünftig zu Hause aufnehmen kann, weil es, glaube ich, ganz schwer war zu verstehen, was in meinem Kopf abgeht. Und dann gibt es jetzt so Unterschiede. Also ich komme mit Vorproduktionen manchmal, wo ich eben schon eine klare Soundvorstellung habe. Und dann gibt es auch dieses, wie wir zusammengewachsen sind. Also auf dem neuen Album gibt es ein Lied, Heute Nacht. Und da stelle ich mich dann mit der Gitarre hin und sage, wir müssen ja mal kurz proben. Und dann ist halt für mich alle, wir kennen uns halt so gut. Und dann proben wir das Ding halt 2 Stunden. Und dann ist halt die Soundästhetik klar und was jeder macht. Und bei diesen Vorproduktionssachen ist jetzt natürlich manchmal die Challenge, einmal die ganzen Sachen nachzubauen am Synth. Oder dann habe ich halt nur den Logic-Drummer genommen und Clemens am Schlagzeug muss dann erstmal irgendwie noch so ein bisschen gucken, wie der Beat passt. Und da bringen sich halt alle mit ihren Sounds und Erfahrungen ein, was für mich wahnsinnig bereichernd ist und auch irgendwie eine krasse Situation, weil du halt sau viele Angebote kriegst und ja selber immer wieder prüfen musst, ist es jetzt das, was das Lied braucht oder nicht. Genau, und Vorschläge aus der Band habe ich auch schon mal bekommen, aber das war dann manchmal so zwischendrin oder in einer anderen Phase, dass ich damit tatsächlich gar nichts anfangen konnte. Und das ist jetzt für mich auch mal so ein nächstes Ding, nochmal mehr üben auf Musik, die nicht von mir ist, Texte zu schreiben, aber das steht irgendwo an, weil gerade noch genug in meiner Pipeline ist.
Also ihr macht ja Musik auf Deutsch, was ja auch eine bewusste Entscheidung ist und auch so ein bisschen, ich sag mal, gegenüber zum Beispiel Englisch eigentlich auch der schwierigere Weg, weil man ja den Vor- und Nachteil hat, dass quasi alles, was man singt oder sagt, auch verstanden wird.
Mhm.
Und der Fokus, finde ich immer, bei deutscher Musik auch viel mehr auf dem Text liegt, als es jetzt zum Beispiel bei englischer Musik der Fall ist. Was ist dir wichtig beim Texten?
Also zu dem Deutsch-Englisch-Ding kann ich sagen, ich habe das nie bewusst entschieden, sondern ich habe, glaube ich, so viel deutschsprachige Musik gehört, dass die ersten Ideen so aus mir rauskamen. Also ich hatte auch englische Ideen. Und ich habe das beim Englisch so ähnlich wie du das, also, oder ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, wenn ich englischsprachige Musik höre, ist der Text tatsächlich bei mir an zweiter Stelle. Bei deutschsprachiger Musik kann ich überhaupt nicht weghören.
Genau.
Und wenn ich aber selber englische Texte schreibe, dann bin ich mir so unsicher mit dem Englisch und denke immer, alle anderen können ja gut Englisch, das heißt, ich kann hier keinen Murks machen.
Hm.
Also da habe ich auch dieses Ding, dass ich mich gar nicht traue, auf Englisch zu schreiben, weil ich immer denke, krass, Leute mit Ahnung hören dazu und das passt irgendwie nicht. Und mir ist beim Texte schreiben, was ist mir da wichtig? Also viele Sachen, mir ist immer wichtig, Inspiration von anderen zu holen und mir da auch irgendwie manchmal so eine Portion Mut rauszunehmen. Also ich weiß noch, dass für mich voll der krasse Moment war, als ich zum ersten Mal Melancholie von Gisbert zu Knüphausen gehört habe, wo der fick dich ins Knie oder irgendwie sowas sagt. Und ich dachte, krass, man kann auch Schimpfwörter singen und so. Aber oder bei Moritz Krämer gibt es auch so ein paar Stellen. Ne? Und mir ist eigentlich wichtig, dass es schöne Wörter sind, dass man über alle Zeilen mal nachgedacht hat und weiß nicht, Wortspiele finde ich auch immer cool. Am Anfang habe ich mir selber auch immer so Aufgaben gestellt. In diesem Lied versuche ich immer zwei Sachen mit einem Verb zu sagen oder sowas. Aber jetzt gerade geht es mir, oder beim letzten Album ging es mir viel darum, auch im Austausch mit der Band immer, da haben wir so Themen im Bus besprochen, viel gesellschaftsrelevante Sachen. Und wie kann ich die sagen, dass das Thema relativ klar ist und trotzdem sich alle drin wiedererkennen können. Also es irgendwie offen zu halten und auf zwei, drei Ebenen passieren zu lassen. Ich mag nämlich selber auch so Lieder von der Eisenbahn oder von Sophie Hunger, wenn ich die beim 30. Mal höre und wieder eine neue Sache entdecke.
Ja.
Und das ist immer so ein bisschen mein Wunsch, dass das bei mir auch passiert.
Sehr schön. Mit welcher Band oder welchem Künstler, tot oder lebendig, würdet ihr gerne mal einen Song machen?
Tja, das ist eine gute Frage. Da gab es so ein paar Leute, die wir jetzt abgefeiert haben. Also ich glaube, die Frau Hunger wäre auf jeden Fall für uns mal total spannend, also so als Produzentin. Das fänd ich wahnsinnig spannend. Und so geht es mir mit Billie Eilish und ihrem Bruder auch. Und
ich glaub, den würden wir alle gerne mal was machen.
Oder einfach nur abhängen.
Oder halt als Bruder haben.
Genau, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist jetzt so, ich glaube, damit decke ich ein paar Menschen in der Band ab.
euer neues Album heißt ja Was, wenn keiner lacht.
Ja.
Wie würdest du diesen Moment definieren?
Wenn keiner lacht?
Ja.
Also in dem Lied, wo das herkommt, da geht es ja darum, einen Witz zu erzählen und niemand lacht. Und das kam, ich war mit Freunden in einem Club und da hat irgendjemand... Wir waren drei oder vier Frauen, die gerade ganz begeistert über ihre Balkonpflanzen und Sukkulenten sprachen. Und dann hat einer in der Runde so gesagt, mein Balkon sieht immer gleich aus, der ist immer braun, weil ich mich nicht kümmere. Und es war halt so Grillenzirpen, weil wir halt so voll im Thema waren. Und dann dachte ich irgendwie, das braucht schon immer Mut, sowas auch zu sagen. Und dann war es witzig, weil tatsächlich ja in dem Album auch ziemlich viele ernste Themen besprochen werden, die einem so ein bisschen vor den Kopf stoßen. Und das kann halt auch sein, dass ihnen da das Lachen vergeht. Deswegen hat es irgendwie ganz gut gepasst.
Also ich habe jetzt gelacht.
Ja.
Aber ich war jetzt auch nicht so in dem Thema drin. Obwohl ich Sukkulenten sehr empfehlen kann. Also gerade so für Südbalkone.
Ja.
Also mir ist ja auch alles verbrannt, bis dann letztes Jahr mal jemand auf die Idee kam, dass irgendwie so kakteenartige Gewächse da vielleicht ganz gut sind. Ja,
genau.
Also für alle da draußen, die Probleme haben. Aber ich habe auch keinen grünen Daumen, von daher bin ich da ein schlechter Ansprechpartner. Kakteen und Palmen, das kann ich.
Ja, ist doch gut.
Das reicht auf jeden Fall aus. Zum Thema Mut noch. Ihr habt gestern diesen schönen Spruch gesagt, man soll einmal am Tag mutig sein.
Ja.
Habt ihr heute schon was Mutiges gemacht oder hast du heute schon was Mutiges gemacht? Oder kommt der mutige Moment noch?
Habe ich heute schon was Mutiges gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Siehst du, muss ich mir noch was überlegen. Tatsächlich, wenn ich mit Antonia im Duo spiele, dann gibt es immer den Moment, dass ich freestylen muss. Das ist in der großen Band zum Glück noch nicht so. Oder habe ich erst einmal gemacht. Und wahrscheinlich, doch, wir spielen heute, glaube ich, noch ein Lied zum ersten Mal ohne unseren Keyboarder. Das ist auf jeden Fall für mich heute die Mutprobe. Und dann ergibt sich bestimmt noch eine.
Sehr gut, dann drücke ich die Daumen, dass die Mutprobe gelingt.
Ja, danke.
Freue mich sehr auf das Konzert. Vielleicht zur Abschlussfrage, welche Pläne habt ihr so für die Zukunft? Also ihr seid ja jetzt durch die Pandemie, würde ich mal sagen, mit Albumproduktion und so weiter gekommen, habt kreativ gearbeitet und jetzt geht es so langsam wieder los mit Live-Spielen und was ist so der Ausblick, welche Pläne stehen an?
Also wenn wir Glück haben, dürfen wir im Oktober noch ein paar Konzerte spielen und dann haben wir tatsächlich dieses Jahr noch zwei Studiowochenenden verabredet und es gibt ein paar schöne neue Singles, auch was mit Featuren dabei und dann wird mal so ein bisschen der Plan für nächstes Jahr geschmiedet. Genau, also wir wollen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Musik rausbringen und die wird aber wieder dolle anders als das letzte Album, das steht schon fest und da begeben wir uns dann mal zusammen auf die Suche und verbringen Zeit im Proberaum.
Coole Sache, ich bin gespannt. Das letzte Wort hat immer mein Gast. Möchtest du noch was sagen?
Vielen Dank für die schönen Fragen. Und ich freue mich sehr jetzt auf das Konzert da draußen in der Sonne.
Ich denke, das wird gut, der Sommer kommt zurück.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, danke dir auch.
Das war für euch Wenke Wolny von der Band Karl die Große. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für das Interview und euch sei auf jeden Fall ans Herz gelegt, die Musik mal auszuchecken. Findet ihr überall unter Karl die Große. Und mein Anspieltipp ist auf jeden Fall das letzte Album, Was, wenn keiner lacht. Ja, dem aufmerksamen Zuhörer mag nicht entgangen sein, dass wir es leider nicht geschafft haben, Limerick zu machen. War aufgrund der Kürze der Zeit leider nicht möglich. Aber seid nicht traurig, ich werde natürlich nicht die Relaunch-Folge ohne Limerick von der Bühne schicken quasi. Und war kurz kreativ und habe mir selber eins überlegt. Ich gebe gleich einen Disclaimer. Es ist unter Zeitdruck entstanden und sicherlich nicht der beste Erguss. Aber ja, zur neuesten November-Show gehört das Limerick. Deswegen, hier kommt das. Hier kommt eins. Hier kommt ein Limerick. Ein Podcast ohne Limerick ist nicht so ganz vollständig. Da habt ihr ganz recht. Und der hier ist zwar schlecht, doch bessere bringe ich beim nächsten Mal mit. Ja, ich hätte noch eine alternative Auflage gehabt, aber der war noch ein bisschen schlechter. Wollt ihn trotzdem hören? Ach komm, ich gebe ihn euch einfach. Also Limerick ist irgendwie ein blödes Wort, um einen Reim drauf zu finden, aber Alternative wäre, ein Podcast ohne Limerick klingt erstmal sehr schlimmerig, doch wer sich jetzt fragt, ob man das so sagt, hat recht, doch der Reim wäre sonst unvollständig. Ihr könnt ja drüber abstimmen, welches euch jetzt besser gefallen hat. Schreibt mir einfach eine Mail an post@joyce-november.de und ja, drückt die Daumen, dass quasi für den nächsten Podcast das Limerick nicht an mir hängen bleibt, sondern ich wieder einen kompetenten Gast habe, der ein kompetentes Limerick zum Besten gibt. Die nächste Neues November-Show wird es auf jeden Fall im Oktober geben. Das heißt, der Plan ist jetzt quasi statt dem Song des Monats endlich wieder einen regelmäßigen Podcast zu machen. Genau, und der Plan ist sozusagen, dass es jeden Monat eine Folge Neues November-Show geben wird. Wieder mit Gast oder Gästen. Habe ich alles schon im Plan. Seid sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen. Und ja, wie immer gilt, wenn ihr Feedback habt oder Wünsche zur Sendung, dann könnt ihr mir immer sehr gerne eine E-Mail schreiben an post@joyce-november.de. Dann nehme ich natürlich auch immer gerne Vorschläge entgegen für Gäste oder sonstige Themen, die ich hier im Podcast mal behandeln soll. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, bleibt schön gesund. Und ja, wir sehen und hören uns. Ahoisen!